Es begrüßt Sie herzlich, Sabine Böhler. Willkommen in der Lebenshilfe zum 10. Todestag von Padre Watson. Der US-amerikanische Pfarrer William Watson gilt als Vater der Weisen. Jetzt am 16. August 2016 gedenkt der Verein NPH Nuestros Pequeños Romanos, das ist Spanisch und heißt unsere kleinen Brüder und Schwestern, seinem Gründer. Der Verein kümmert sich um Waisenkinder in Lateinamerika. Gewalt prägt den Alltag von Kindern in diesen Ländern. Zusätzliche Belastungen entstehen durch extreme Armut, Vernachlässigung oder Kinderarbeit. In der nächsten Stunde werde ich im Gespräch sein mit dem Geschäftsführer von NPH Deutschland, mit Heiko Seeger. Ja, und wir wollen zusammen mit ihm Padre Watson und sein Werk der Barmherzigkeit aufleben lassen und damit eine Brücke bauen zu den Kindern in Lateinamerika. Und beim Bau hilft mir mein heutiger Gast, Herr Seeger. Er ist Betriebswirt und hat die Geschäftsleitung 2002 übernommen. Das heißt, er hat Padre Watson persönlich noch kennenlernen dürfen. Herr Seeger ist uns jetzt aus Karlsruhe zugeschaltet. Ich darf ihn ganz herzlich begrüßen. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen, Frau Böhler, und einen schönen guten Morgen auch an alle Hörerinnen und Hörer.
Ja, aus einem anfänglichen Akt der Barmherzigkeit eines Gemeindepriesters in Mexiko wurde ein inzwischen weltweit bekanntes Werk. Und dabei wollte er einfach nur etwas Biblisches tun. Herr Seeger, was ist denn damals passiert im August? Wenn ich recht informiert bin, 1954 war das.
Ja, es war schon ein bisschen früher. Der August 1954 gilt so als die offizielle Gründung. Den Fall, den ich Ihnen jetzt gleich erzähle, der dann letztendlich zur Gründung geführt hat, der war ein paar Monate vorher. Das macht aber nichts. Also letztendlich war es vor über 60 Jahren. Und der Padre Watson, der schon lange als Berufswunsch auch hatte, Priester zu werden, katholischer Priester, und der das aber aufgrund einer gesundheitlichen Einschränkung in den USA nicht machen konnte, ging dann nach Mexiko, hat sich dort eben versucht, ein Leben aufzubauen und kam dann dort mit dem dortigen Bischof ins Gespräch. Und der dortige Bischof hat keine Notwendigkeit, keine Veranlassung gehabt, den Padre Watson nicht zum Priester zu weihen, was er dann auch getan hat und ihm dann auch eine kleine Kirche in Cuernavaca, Mexiko, übertragen hat, für die er dann eben verantwortlich war. Und eines Tages hat der Padre Watson dann festgestellt, beziehungsweise sein Küster, dass der Opferstock in der Kirche ausgeraubt wurde in der Nacht. Und kurze Zeit später wurde auch ein Jugendlicher verhaftet, der das dann auch zugegeben hat, der das war. Und Padre Watson hat sich damals schon gedacht, das ist nicht so normal, dass ein Jugendlicher einfach in der Kirche den Opferstock plündert, weil sowieso, aber auch speziell in Lateinamerika, der Kirche was zu stehlen, das ist wirklich eine Todsünde. Und hat daraufhin den Richter gebeten, ob er denn mal mit dem Jungen sprechen dürfe. Den hat er dann auch im Gefängnis besucht und hat dann einfach festgestellt, dass der Junge Gustavo, dass der eben Hunger hatte, nichts zu essen hatte, ein Straßenkind war und sich einfach eben das Geld besorgt hat, um sich dann was zum Essen kaufen zu können. Und das hat Padre Watson veranlasst, den Jungen da rausholen zu wollen und hat ihn auch gefragt, wenn ich dich hier raushole, wirst du dann mir gehorchen, wie du deinem eigenen Vater gehorchen würdest? Und der Junge bejahte. Daraufhin ging Padre Watson zum Richter und hat gefragt, ob er den Jungen mitnehmen dürfe und sich um ihn kümmern. Und der Richter hat zugestimmt. Padre Watson nahm Gustavo mit und in der Woche später hat ihn dann der Richter angerufen und hat gesagt, Padre Watson, ich habe hier nochmal 8 solcher Kinder, kannst du die nicht auch nehmen? Und das war dann praktisch so die ungeplante Gründung von Nuestros Pequeños Hermanos, unsere kleinen Brüder und Schwestern. Und vielleicht zur Namensgebung noch ganz kurz, Padre Watson hat sich da bei dem Namen für sein Hilfswerk an Matthäus 25, Vers 40 angelehnt, was du dem geringsten meiner Brüder getan hast, das hast du mir getan. Und da, so kam also der Name unsere kleinen Brüder und Schwestern.
Genau, und vorweg gehen bei Matthäus 25 eben die Werke der Barmherzigkeit, die aufgezählt wurden. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Und das ist ja das, was Sie heute tun. Sie, das Hilfswerk NPH, unsere kleinen Brüder und Schwestern, zu dem wir heute eine Brücke bauen wollen, indem wir dem Gründer gedenken, der am 16. August 2006, also jetzt demnächst am kommenden Dienstag, ist sein 10-jähriger Todestag und Sie werden ihm gedenken. Meinen Sie, hatte er damals schon eine Vision und wenn ja, welche, Padre Vossen?
Ja, also Padre Vossen Vision war, dass er hat selbst mal gesagt, solange es noch Kinder in Not gibt, werde ich nicht aufhören, dafür zu arbeiten, dass es denen besser geht. Ja, und seine Vision war tatsächlich eine Welt ohne Armut, eine Welt ohne Armut speziell für Kinder, eine Welt, in der Kinder Kind sein dürfen und sich entwickeln können, um später dann eben auch mal entsprechend selbstständig ein eigenständiges Leben führen zu können und auch der Gesellschaft Dinge wieder zu geben und sich positiv und engagiert in die Gesellschaft einzubringen. Das war also so seine große Motivation und auch seine Vision, die er Schritt für Schritt ausgebaut hat. Er hat ja auch mal gesagt, dass auch alles Große mit dem ersten Schritt, mit einem kleinen Schritt anfängt. Und Padre Vossen war auch genau der Typ, der, ich sag's jetzt mal so, einfach gemacht hat. Ja, wie man das auch sieht an dem Beispiel mit dem Gustavo und auch später noch. Er hat dann einfach mal gemacht, hier einen kleinen Schritt, da einen kleinen Schritt und kam dann schrittweise vorwärts zu einem Werk, dass bis heute sind mehr als 18.200 Kinder bei NPH groß geworden. Und das ist schon alleine ein Teil oder der große Teil, der auch Padre Vossen dann dazu immer wieder gebracht hat, weiterzumachen.
Und weitergemacht hat er, denn immer mehr Kinder sind zu ihm gekommen. Das erste Haus, was er eröffnet hat, war in Mexiko, aber dann kamen schon weitere Häuser auch dazu, erst mal nach 15 Jahren. Das erste und selbst jetzt dieses Jahr wird sie heilig gesprochen, Mutter Teresa hatte Kontakt mit ihm.
Das ist richtig, ja. Also das erste Kinderheim, Kinderdorf in Mexiko 1954 und dann ging es später dann weiter. Die nächsten waren, ging er dann nach Honduras und dann 1987 nach Haiti und das Haiti kam so zustande, dass Mutter Teresa ihn gebeten hat. Die hat gesagt, die hat gehört von seiner Arbeit in Mexiko und hat gesagt, Mensch, hier in Haiti gibt es so viel Not, so viel Elend, da wäre es doch toll, wenn auch Padre Vossen mit seiner Philosophie auch den Kindern dort helfen könne. Und Padre Vossen, das war so typisch für ihn, auch die ganzen Kinderdörfer, die er dann in den nachfolgenden Jahren noch ins Leben gerufen hat, in anderen Ländern, NPH ist ja heute in 9 Ländern tätig, die kamen immer so zustande, dass er von irgendjemandem gebeten wurde, wie hier mal von Mutter Teresa, häufig von den Bischöfen in dem Land, und immer wieder da dann gefragt wurde, kannst du hier nicht bei uns auch helfen? Wir brauchen auch jemanden wie dich und brauchen jemanden wie NPH für unsere verlassenen Kinder.
Und nimmt NPH tatsächlich nur Waisenkinder auf, also Kinder, die keine Mutter und keinen Vater mehr haben, auch sozusagen Straßenkinder?
Das ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Wir sprechen da von Waisen im weitesten Sinne. Das heißt also auch die sogenannten Sozialwaisen, würde man bei uns sagen. Das sind also durchaus auch Kinder, die noch einen Elternteil zum Beispiel haben können, wo aber die Mutter oder der Vater nicht für das Kind sorgen kann. Ja, wir haben viele wirklich reine Waisenkinder, die gar niemanden mehr haben. Wir haben aber auch inzwischen viele Kinder, wie gesagt, wo es noch Verwandtschaft durchaus noch gibt, die aber aus welchen Gründen auch immer nicht für das Kind sorgen können, die das Kind häufig misshandelt haben, schwer traumatisiert. Die Mutter hat von 3 Vätern 5 Kinder, alle Väter sind weg, die Mutter selbst ist Alkoholikerin, ja, schlägt die Kinder. Also auch solche Kinder finden dann bei NPH ein neues Zuhause.
Und das hat sich entwickelt. Heute werden Ihnen die Kinder auch von Behörden zugewiesen. Aber damals bei der Gründung des ersten Hauses, das war 1954, da ging es noch ein Stück anders zu, als sich so die erste Wohngemeinschaft mit Padre Watson und seinen Jungs entwickelte. Wie hat sich die Arbeit auch von NPH im Laufe der Jahre auch entwickelt?
Ja, es gibt verschiedenste Veränderungen im Laufe der Zeit. Eine haben Sie natürlich schon angesprochen. Vor 60 Jahren war das alles etwas unbürokratischer, würde ich es mal nennen. Das heißt, Padre Watson hat eben gesehen, dass sein Kind in Not ist, hat nach einigen Recherchen Leute befragt, festgestellt, dass niemand mehr da ist für das Kind und hat das Kind dann aufgenommen. Heutzutage geschieht das alles über Sozialarbeiter in enger Zusammenarbeit mit den Behörden, meistens mit den Jugendbehördenministerien. Und da wird dann letztendlich auch natürlich dann geprüft, ist das ein Kind, das überhaupt die Hilfe von NPH benötigt und dann auch entsprechend zugewiesen. Das läuft also dann alles mittlerweile seinen ordentlichen Gang. Das ist die eine Seite, das ist auch absolut richtig. Andererseits gibt es inzwischen in einigen Ländern, in denen wir arbeiten, entsprechende Gesetze zum Teil oder Richtlinien, Programme von der Regierung, die uns dann eben versuchen, auch andere Dinge vorzuschreiben. Zum Beispiel in Peru ist das der Fall, dass da uns die Regierung auch dazu fast schon gezwungen hat, dass wir auch Kinder aufnehmen, die schon in Adoptionsprogramme eingeschrieben sind, wo sie eben nur noch nicht vermittelt wurden. Und das ist etwas, was uns ganz und gar nicht gefällt, weil das an einem Eckpfeiler der Philosophie von Padre Watson rüttelt. Ja, und das ist, dass wir, NPH, versucht, den Kindern das Gefühl der Sicherheit zu geben. Sicherheit auf mehreren Ebenen. Und eine dieser Ebenen ist eben, dass die Kinder wissen, dass sie hier eine neue Familie gefunden haben und dass sie diese neue Familie nicht verlassen müssen. Dass sie auch von uns nicht rausgeworfen werden und dass sie auch sonst die Familie nicht verlassen müssen. Und wenn jetzt eben Kinder dann zu uns kommen, wie das in Peru jetzt tatsächlich der Fall ist, wo schon klar ist, dass die früher oder später wieder wegkommen, dann kommen die ins Heim, machen dort ihre Freundschaften und 3 Monate später sind die dann wieder weg, weil sie dann Adoptiveltern gefunden haben. Das ist für das Kind, mag das dann ganz gut sein. Es ist für die Kinder, die dauerhaft im Heim sind, die schon seit langem im Heim sind, ist es eine sehr unsichere Sache, weil sie erstens wieder den Bindungen beraubt werden und zweitens natürlich auch selbst gar nicht wissen. Die können das ja noch nicht einschätzen, wenn sie jung sind. Vielleicht, jetzt ist gestern, wurde mein Freund abgeholt, wird morgen ich abgeholt. Ja. Und dann natürlich auch Angst bekommen. Und deshalb verhandeln wir da momentan auch mit der peruanischen Regierung, wie wir denn unsere Programme so gestalten können, dass wir natürlich Kindern helfen, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch die Philosophie, die wir eben meinen, dass sie sich sehr, sehr positiv für die Kinder auswirkt, auch beibehalten können.
Das veranlasst mich gleich zu meiner nächsten Frage, nämlich gibt es eine Zusammenarbeit von NPH auch mit Organisationen in dem jeweiligen Land?
Ganz unterschiedlich. Wir arbeiten mit verschiedensten Organisationen zusammen. Natürlich, wie gesagt, mit den Behörden muss man sowieso. Natürlich auch mit anderen Hilfswerken. Wir sind immer wieder auch in Zusammenarbeit zum Beispiel mit den Salesianerinnen. Wir haben zum Beispiel unser Kinderdorf in Haiti. Das wird von 3 Salesianerinnen geleitet. Ja, die Schwester Bonit ist die Leiterin des Kinderdorfs. Das ist auf dieser Ebene. Wir haben natürlich speziell mit anderen Orten, mit kirchlichen Einrichtungen sind wir natürlich sehr, sehr stark vernetzt, aber auch mit anderen gemeinnützigen Organisationen. Wir haben auch in, nicht in allen Ländern, in manchen Ländern eine sehr enge Beziehungen, zum Beispiel auch zu SOS Kinderdorf. Dort gibt es durchaus auch gemeinsame Dinge, die zum Teil gemeinsam gemacht werden oder vor allem eben auch mit jeweiligen Organisationen in den Ländern.
Natürlich fragt man sich dann auch, wie ist denn NPH nach Deutschland gekommen? Was besteht denn da für eine Beziehung?
Ja, das ist eine schöne Geschichte. Es wäre noch schöner, wenn Sie der Herr Arteaga selbst erzählen könnte. Der Herr Arteaga ist ein guter Freund von Padre Vossen. Der Herr Arteaga selbst lebt noch, ist 83 Jahre, lebt ja auch in Karlsruhe. Und der kannte den Padre Vossen noch aus US-Zeiten. Also Herr Arteaga ist auch ein US-Amerikaner. Er hat den Padre Vossen auf dem College, auf der Hochschule kennengelernt. Der Herr Arteaga kam dann nach Deutschland als Soldat mit dem US-Militär, hat hier seine Frau kennengelernt und ist dann eben hier jetzt auch geblieben. Eines Tages rief ihn aber der Padre Vossen an und hat gesagt, du Armando, ich brauche deine Hilfe. Ich komme mal nach Deutschland, ich brauche deine Hilfe. Und der Armando hat dann gesagt oder gedacht, ja gut, der braucht wieder Geld. Wenn er halt kommt, dann gebe ich ihm wieder was, wie sonst auch. Ne, wenn er angerufen hat oder gesagt hat, ich brauche mal wieder hier 1.000-2.000 Dollar. Und Padre Vossen kam dann hier zu Besuch nach Karlsruhe. Der Herr Arteaga hat ihn dann abgeholt vom Flughafen und dann haben die halt dann so geredet beim Abendessen und dann hat der Padre Vossen gesagt, ja, ich habe dir ja gesagt, ich brauche deine Hilfe. Und der Arteaga hat dann so gefragt, ja, wie viel Geld brauchst du denn? Worauf Padre Vossen entgegnete, und das ist auch typisch für ihn, weil er wirklich auch weil er sehr humorvoll war, hat gesagt, ja, dein Geld nehme ich auch, aber ich möchte etwas anderes von dir. Ich möchte von dir, dass du in Deutschland für NPH, unsere kleinen Brüder und Schwestern, Geld spenden sammelst. Und der Herr Arteaga, der da sich überhaupt nicht damit auskannte, hat auch gesagt, also Padre, ich gebe dir so viel Geld, wie ich dir geben kann, aber das kann ich nicht machen. Ich kenne mich nicht aus, ich kann das nicht und möchte das auch nicht tun. Aber Padre Vossen war darauf natürlich vorbereitet und das ist auch eine Gabe, die Padre Vossen hatte, wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat und speziell mit Menschen, die ihm und seinem Werk helfen können, die hat er nicht mehr vom Haken gelassen sozusagen, hat gesagt, mach dir nichts, du musst das hier nur alles vor Ort machen, ich bringe dir jemanden, der steuert am Anfang das Geld bei und der hat auch eine Agentur, der dir hilft, wie man hier professionell Spenden sammelt. Und dann hat der Herr Arteaga sich mit seiner Frau beraten und die haben dann 6 Jahre lang von zu Hause ehrenamtlich das gemacht, unsere kleinen Brüder und Schwestern gegründet 1984 und dann 6 Jahre, wie gesagt, das selbst gemacht, bevor es dann eben einfach zu groß wurde, dass die das noch so nebenbei machen konnten und dann damals auch dann den ersten Mitarbeiter angestellt hat. Und ja, inzwischen sind wir hier über 30 Mitarbeiter in Karlsruhe, die ja Spenden sammeln, um die Kinder zu unterstützen. Und wir haben hier auch noch ein Freiwilligenprogramm. Das heißt, man kann auch bei uns als Freiwilliger zum Beispiel ein Jahr im Kinderdorf mitleben und mitarbeiten.
Wir gedenken heute dem Vater der Weisen zum 10. Todestag von Padre Vossen. Padre Vossen ist ein US-amerikanischer Diözesanpriester, der nach Mexiko entsandt wurde. In Mexiko nennt man die Priester Padre. Aus einer anfänglichen Begegnung mit einem Straßenjungen, der Geld aus dem Opferstock gestohlen hat, entstand ein Hilfswerk, das er überschrieben hat mit unsere kleinen Brüder und Schwestern auf Spanisch, Nuestros Pequeños Hermanos, unsere kleinen Brüder und Schwestern, NPH, daher die 3 Abkürzungsworte. Wir sprechen mit dem Geschäftsführer von NPH Deutschland. Aus Karlsruhe ist er uns zugeschaltet. In Karlsruhe sind inzwischen 30 Mitarbeiter, die helfen, die zahlreichen Kinderdörfer, die es im gesamten lateinamerikanischen Raum inzwischen gibt, zu unterstützen. Viele Hilfsorganisationen werben damit, dass wenig Geld in die Verwaltung fließt. Wir können uns ausrechnen, Herr Seeger, 30 Mitarbeiter, manche sind vielleicht Teilzeit davon. Da fließt doch einiges Geld an die Verwaltung. Warum ist es aber dennoch wichtig und warum sagen Sie, wir helfen dennoch den Kindern. Es kommt dennoch den Kindern in Lateinamerika auch unsere Arbeit zugute.
Sie haben natürlich völlig recht, Frau Böhler, dass wenn wir hier 30 Mitarbeiter beschäftigen, dass die natürlich auch bezahlt werden wollen müssen. Ich auch. Ich habe auch eine eigene Familie mit 3 Kindern und so weiter. Und das ist ganz klar. Und dann geht natürlich auch noch Geld auch in die Werbung. Wir verschicken ja zum Beispiel viele Briefe, Informationsschriften. Man hat heutzutage natürlich eine Webseite, ja, und so weiter. Das kostet alles Geld, das ist völlig richtig. Andererseits ist es so, dass natürlich mit Abstand der größte Teil von den Geldern, die wir einnehmen, den Kindern zugute kommt. Und das sind im Jahr doch immerhin, jetzt letztes Jahr zum Beispiel, waren das so in etwa 6,5 Millionen Euro. Und mit 6,5 Millionen Euro ist auch aus Deutschland, ist in der internationalen NPH-Familie, kommt aus Deutschland das meiste Geld, so in etwa ein Drittel des gesamten Bedarfs für die 3.500 Kinder in den Kinderdörfern. Ich möchte aber auch noch erwähnen, dass NPH, und das ist auch eine Veränderung in den letzten Jahren, Jahrzehnten, inzwischen auch viele Kinder und teilweise auch Erwachsene außerhalb unserer Kinderdörfer unterstützt. Das sind mindestens nochmal so viele, die zum Beispiel in unsere Schulen gehen. Wir haben meistens ja eigene Schulen und haben die inzwischen in den meisten Ländern geöffnet, auch für Kinder, für Schüler aus der Nachbarschaft, sodass wir also da auch inzwischen viel, viel mehr Hilfe noch leisten. Und allein das ist natürlich ja viel Geld, das den Kindern zugutekommt, Jahr für Jahr. Und ohne das, wie gesagt, wäre es auch nicht möglich gewesen, dass schon über 18.000 Kinder bei NPH groß geworden sind und wir jetzt noch so viele Kinder versorgen und entwickeln können.
Ein Herz entwickeln, auch für Kinder, für Menschen in Not, in armen Ländern, auch das liegt vielen Christen ganz sehr am Herzen. Und so sagte Pater Watson auch nach einer seiner Reisen, ja, wenn ich diese Erlebnisse erzähle, kommen Erinnerungen von vielen Kindern hoch, ja, die um mich herum, die ich um mich herum gesehen habe, Kinder in Gefängnissen, in Armenvierteln, überarbeitete Kinder, unterernährte Kinder, deren Leben durch Krankheit, Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung zerstört wurde. Und er sagt, ich fühle eine tiefe Traurigkeit, wenn ich davon lebe. Sicherlich, Herr Seeger, haben Sie auch schon die ein oder anderen Kinderdörfer, Einrichtungen besucht, Einheimische haben Sie sicherlich auch schon in die Armenviertel geführt. Was motiviert Sie für Ihre Arbeit, für die unzähligen Straßenkinder, für die Waisen, aber auch Sozialwaisen, die NPH unterstützt?
Ja, meine größte Motivation und auch mein Dank und ein Teil meines Lohns, sage ich mal so, ist tatsächlich, wenn ich die Kinder sehe. Und Pater Watson hat mal gesagt, und das kann ich zu 100% unterschreiben, es ist wundervoll zu sehen, wie die Kinder lachen und mit ihrer Freude unsere Häuser erhellen. Ja, und ich selbst als Vater von 3 Kindern erlebe das ja auch täglich, wie wichtig das ist und wie schön es ist mit den Kindern. Und das ist einfach das, wenn ich dann sehe, wenn ich in den Ländern reise und ich habe da wirklich schon, wie Sie gesagt haben, sehr, sehr viel gesehen, sehr viel Elend gesehen. Ich habe eine Szene gesehen, von der habe ich monatelang geträumt nachts. Einmal bin ich in diesem Traum aufgewacht und im Bett gesessen und habe geschrien, so hat mich das verfolgt. Und wenn ich dann aber das sehe, was sich außerhalb abspielt, und wenn ich dann die Kinder sehe, für die NPH sorgt, für die NPH die Familie ist, dann ist das einfach meine Motivation zu sagen, ja, dafür jeden Tag zu arbeiten, manchmal auch Tag und Nacht, das ist es einfach wert, weil jedem Kind, dem ich helfen kann dadurch oder dem, wo ich einen Beitrag leisten kann, ich selbst helfe den Kindern direkt nicht so viel, aber wo ich einen Beitrag dazu leisten kann, dass es dem Kind besser geht, das ist tatsächlich die größte Motivation für mich. Und wie gesagt, den Dank habe ich, wenn ich die Kinder treffe. Ich habe ja immer mal wieder das Glück, dann auch vor Ort zu sein, mit Menschen dort zu sprechen, sei es mit Mitarbeitern und mit den Kindern. Ich kenne auch hier einige, die zum Beispiel auch jetzt in Deutschland leben oder studieren. Und ich werde ja oft auch mal von meinen Bekannten, Freunden Verwandten angesprochen oder auch von Leuten, für die wir, mit denen wir in Kontakt sind, ob sie uns denn was spenden möchten, die dann sagen, ja, das ist ja schon ganz toll, was ihr da macht, aber es ist doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, dass, wenn man das Elend auf der Welt anschaut, das nützt ja eigentlich nichts in der großen Welt. Und das ist natürlich eine Sichtweise, die man annehmen kann. Als Christ ist das natürlich, stellt sich das ganz anders dar. Und aus meiner Sicht ist es natürlich so, dass für jeden Menschen, dem geholfen wird, unabhängig davon, wie viele Millionen andere das es gibt, denen keine Hilfe zuteil wird, aber für jeden Menschen, dem geholfen wird, macht das tatsächlich einen Unterschied in seinem Leben. Und dadurch auch wieder in dem Leben von anderen, mit denen dieser Mensch zu tun hat. Dieses Kind, das dann mal groß wird, das dann selbst eine eigene Familie gründet und idealerweise dann eben auch selbst wieder Kinder hat und ja dazu beiträgt, dass sich die Situation auch in dem Land zumindest ganz, ganz langsam verbessert.
Wichtig ist, dass wir uns immer wieder anrühren lassen, auch in unserem Herzen, dass wir nie die Hoffnung und den Mut aufgeben. Es gibt ja noch das Sprichwort, steter Tropfen höhlt den Stein. Vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, manchmal ist die Hörergemeinschaft ganz klein, nämlich so klein, dass manch einer sagt, ja, ich war auch schon in einem der Länder, wo es ein Kinderdorf von NPH gibt, ein Kinderdorf gegründet von Padre Watson, dem wir heute gedenken, er begeht oder sein Werk begeht seinen 10. Todestag, jetzt am kommenden Dienstag, am 16. August. In 9 verschiedenen Ländern gibt es 10 Kinderdörfern, etliche Einrichtungen sind noch angegliedert, zum Beispiel eigene Schulen, eigene Ausbildungsstätten sind den Kinderdörfern angeschlossen, Schulen, Landwirtschafts- und Krankenhausstationen, Krankenstationen. Vielleicht haben Sie schon eines dieser Stationen besucht in den Ländern Mexiko, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Dominikanische Republik, Haiti, Bolivien, Peru. Ich hoffe, jetzt habe ich kein Land vergessen. Erzählen Sie uns davon. Vielleicht hatten Sie schon auch Kontakt mit unseren kleinen Brüdern und Schwestern oder Sie haben Fragen auch an Herrn Segerer. Sprechen Sie mit. Wir eröffnen jetzt die Telefonleitungen, die Lebenshilfesendung. Lebt davon, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie unsere Sendungen ja beleben, auch mit Ihrem Beitrag. Sie können uns jetzt anrufen unter der 089 517 008 008. Ich bin im Gespräch mit Heiko Seger. Er ist Geschäftsführer von NPH und das schon seit 2002. Er hat Padre Watson auch kennengelernt. Er ist 2006 gestorben. Vielleicht haben auch Sie Padre Watson kennenlernen dürfen oder haben die Entwicklung von NPH, unsere kleinen Brüder und Schwestern, wie es früher hieß, verfolgt. Rufen Sie uns gerne an. Wir gedenken heute zum 10. Todestag hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, dem Vater, dem Weisen, Padre Watson. Ja, Sie haben eingeschaltet hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich freue mich. Ich bin im Gespräch mit Heiko Seger. Aus Karlsruhe ist er. Er ist Geschäftsführer von NPH Deutschland. Und NPH Deutschland hat sich zur Aufgabe gemacht, Kinder in Lateinamerika zu unterstützen, nämlich all die Kinder, die hervorgegangen sind von der Gründung von Padre Watson, von der Gründung des Vereins oder der Organisation Unsere kleinen Brüder und Schwestern, NPH, Nuestros Pequeños Hermanos, Spanisch ist das. Padre Watson war eine sehr herausragende Persönlichkeit, dem viele Ehren dann auch zuteil wurden für das Werk, das er geschaffen hat. In 9 Ländern gibt es inzwischen Kinderdörfer, die sozusagen von NPH entsprungen sind. Mehr als 3.500 Kinder werden dort aufgenommen, haben eine neue Heimat gefunden und es gibt auch einen großen Kreis von Ehrenamtlichen. Und jetzt habe ich Sie eingeladen, liebe Zuhörer, dass Sie anrufen und sich einbringen in die Sendung und die Leitungen, die sind gefüllt. Und ich freue mich als erstes jetzt Frau Fechler aus Ankum zu begrüßen. Guten Morgen.
Morgen, Frau Bühler. Oh, ich dachte, ich wäre die zweite.
Ja, die erste hat aufgelegt. Wir hören mal, ob sie uns schon wieder angerufen hat. Aber jetzt sind Sie die erste. Willkommen. Die
erste, ja. Ich freue mich, dass ich dran gekommen bin.
Ja.
Und ich grüße Sie und Herrn Seeger. Und ich muss sagen, das ist ein wunderbares Werk von Padre Wasson. Ich habe schon lange Jahre da die Patenschaften. Das ist, glaube ich, noch gar nicht erwähnt worden, dass man ja Patenschaften übernehmen kann, nicht nur spenden. Und das ist auch eine gute Sache. Man hat eine gute Verbindung mit den Kindern. Man bekommt Post, man bekommt sogar die Zeugnisnoten, kann sehen, ob es nun wirklich Fortschritte gemacht hat oder auch nicht. Das spielt ja auch da nicht die große Rolle. Aber trotzdem ist es schön. Und ich war selber auch damals am Anfang vor Jahren in Mexiko, bin alleine drüber geflogen und habe mir das angeschaut, weil ich eigentlich auch helfen wollte, aber es waren schon so viele jüngere Helfer da. Und Mexiko in Cuernavaca, in Miacatlan, bei den Kleinen, ich hätte gerne gewusst, ob sich da was verändert hat, auch an den Bauten. Das war kein Kinderdorf, es war ein großes Haus, wo die Schlafsäle dann mit diesen Stockwerkbetten da in einem Raum standen. Es waren ganz viele Kleine, auch die größere Farm ist ja dann auch noch für die größeren, weiß ich nicht mehr, wie das jetzt heißt. Und die kamen dann alle angelaufen, als eine sah, dass ich die Medaille trug, von der die wundertätige Medaille. Dann rief ein mit, oh Maria, Maria, und hat die Medaille geküsst. Das kann ich gar nicht vergessen. Und ich habe gesehen, dass es eben auch eine wunderbare Sache ist und dass man das auch wirklich gern unterstützt, weil ich denke, es ist auch eine christliche, ja, Ausrichtung da durch Pater Wasson. Ich habe auch sein Buch The Sermon on the Mount. Ich weiß nicht, ob das schon in Deutsch übersetzt ist.
Ja, die Bergpredigt gibt es tatsächlich auch auf Deutsch, ja. Ist auch erhältlich.
Und dann hätte ich auch gern gewusst, ob diese Schwester Elisabeth, vielleicht wissen Sie das, da war eine in Cuernavaca, die auch bei den Kindern arbeitete, ob die wohl noch lebt. Und
da hören wir jetzt mal gerade, ob sie noch lebt. Dann bekommen Sie gleich wieder das Wort.
Mhm. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ich kenne sie selbst persönlich nicht, die Schwester Elisabeth, und weiß jetzt auch nicht, wie es ist, aber ich werde mich erkundigen bei meinen Kollegen in Mexiko und Ihnen dann, Frau Fechler sind Sie, Sie sind ja Patin bei uns, werde ich Ihnen dann persönlich antworten.
Mhm. Frau Fechler, erlauben Sie mir noch die Frage an den Herrn Seeger jetzt. Herr Seeger, man kann Patenschaften bei Ihnen übernehmen. Gibt es dieses Patenschaftsmodell noch?
Ja, also vielen Dank, Frau Fechler, dass Sie das auch ansprechen. Und das Patenschaftsmodell gibt es noch. Man kann also für unsere Kinder eine Patenschaft übernehmen. Normalerweise ist das mit einem Monatsbeitrag von 28 Euro Patenbeitrag, der dann eben dem Kind indirekt zugutekommt. Das Kind bekommt das Geld natürlich nicht selbst direkt. Und der Vorteil, und das hat die Frau Fechler ja auch angesprochen, ist, dass man eben je nachdem, wie der Pate das möchte, und natürlich auch ein bisschen hängt es davon ab, wie das Kind reagiert, dass man da zum Teil auch ja einen sehr engen Kontakt aufbauen kann. Ich kenne viele Paten und Patenkinder, die ganz, ganz enge Kontakte miteinander haben, die sie sogar dann später auch mal besuchen, und das ist auch sehr, sehr schön und sehr wichtig und speziell für die Kinder. Ich werde manchmal auch angesprochen, dass es heißt, naja, eure Patenschaften, das ist ja, ja, da bekommt halt die Organisation Geld. Ja, natürlich, wir bekommen dadurch Geld und das hilft, die Kinder auch zu versorgen. Es ist aber für die Kinder sehr, sehr wichtig. Ich war, als ich das letzte Mal in unserem Kinderdorf in der Dominikanischen Republik war, hat mir da ein Junge hat gesagt, komm mal bitte mit mir mit, ich möchte dir was zeigen. Und dann bin ich mit dem in sein Zimmer zu seinem Spind, da hat er mir einen Ordner, so einen dicken Leitsordner, der ist schon übergequollen, geholt und hat dort alle Briefe und eine Unmenge an Fotos und Postkarten gehabt, die er von seiner Patin aus USA bekommen hatte. Und er war ganz stolz und hat gesagt, das ist meine Patin, die liebt mich, ich liebe sie. Das fand ich so rührend und hat mir gezeigt, dass speziell für Kinder, die sonst niemanden mehr haben, also keine Eltern zum Beispiel, keine Verwandten mehr haben, dass es für die ganz, ganz wichtig ist, zu wissen, Und wenn es am anderen Ende der Welt ist, da ist ein
und
Mensch.
Und gerade wenn es vom anderen Ende ist, dann ist es ja noch mehr, hat es an Bedeutung.
Genau.
Mhm. Frau Fächler.
Ja. Ja, ich werde jetzt lieber schweigen, es sind ja noch viele drin. Und was mich da auch beeindruckt hat, dass die Kinder schon doch sehr angeleitet werden, auch arbeiten, selbstständig zu übernehmen, auch damals da in die Wäsche auch mitzuwaschen oder die Beschäftigungen auch bei der in der Küche. Also es ist nicht so, dass sie da nur betreut werden und dann, sondern sie werden vorbereitet auf das zukünftige Leben und das ist ja auch nicht immer einfach für sie, sodass sie wirklich dann auch selbstständig werden und nicht betüttelt werden. Und beeindruckt hat mich auch diese Hilfe von außen aus der Welt, dass da junge Leute kommen und auch wirklich da helfen und auch, dass die auch fertig sind mit der Ausbildung von den Kindern, dass die dann doch erst ein oder zwei Jahre wieder zunächst da bei diesen Kindern helfen und arbeiten und sie mitversorgen. Und sie wissen ja auch am meisten, am besten, wie das ist, wenn man niemanden mehr hat und dass man dort so dann zusammenlebt.
Danke.
Und auch Feste feiern sie. Ich habe auch einen Film von der Religionspädagogischen Arbeitsstelle mal geholt, hier von Osnabrück. Und das war ein schöner Film, gerade über diese Organisation, Nuestros Pequeños Hermanos. Das müsste eigentlich auch Hermana heißen, Schwestern, Hermana. Und der war so schön, auch die Feste so schön, die sie feiern. Und es war eine frohe, ja, es war etwas Frohes darin. Ich hoffe nur, dass auch wirklich vielleicht noch die Unterbringung da vielleicht auch noch wieder verbessert worden ist, die Schlafzähle.
Mhm. Vielen, vielen Dank. Mhm. Ja.
Herr Seeger. Ja, Frau Fächler, Sie haben es zweimal angesprochen mit der Unterbringung. Das ist auch eine Sache, die sich verändert hat im Laufe der Jahrzehnte. Wenn wir früher, da war Padre Vossen froh, er hatte eine alte Hacienda, eine alte landwirtschaftliche Farm geschenkt bekommen. Und da waren eben große Gebäude, das heißt, es waren dann Schlafsäle ja, mit 50 Kindern in Stockbetten. Und das hat sich aber in den letzten Jahren auch insgesamt verändert, dass wir jetzt zumindest dort, wo wir neu sind, neu gebaut haben, dass wir dann eher auch so in Wohnhäusern bauen, wo dann zum Beispiel 16 Kinder in zwei Zimmern, das wären also zweimal acht Kinder mit drei Betreuerinnen dann zusammen leben. In den Heimen wie in Mexiko ist es so, dass die Häuser einfach zunächst mal so sind, wie sie sind. Sie sind aber durch bauliche Maßnahmen entsprechend innen drin, sage ich mal, verkleinert worden, dass das nicht mehr ganz diese großen Schlafsäle sind.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihren Anruf. Alles Gute nach Ankum an Frau Fächler und danke auch für die Eindrücke, die Sie mit uns geteilt haben. Jetzt hat etwas Geduld die Frau Metzler bewiesen. Dankeschön. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Herzlichen Dank für den Vortrag. Bin mal wieder sehr berührt, dass doch noch so viele Organisationen und so viele mutige Menschen gibt auf der Welt, die sich einsetzen für die gute Sache. Jetzt meine Frage, und zwar unser Sohn Benedikt, der ist fertig mit dem Abitur, hat jetzt ein Jahr vor sich und könnte sich vorstellen, für 2-3 Monate einen freiwilligen Dienst zu absolvieren. Ist das auch möglich, weil Sie vom Jahr, also vom ganzen Jahr gesprochen haben?
Also bei Kurzeinsätzen machen wir nur für qualifizierte Kräfte. Also wenn wir zum Beispiel mal, es gibt hier in Karlsruhe den Chefarzt der Augenklinik, der dann einfach mal 3 Wochen rübergeht, alle Kinder die Augen untersucht, dann entsprechend Rezepte, Brillen besorgt und so weiter. Wenn jetzt mit ohne Qualifikation, die wir dringend vor Ort brauchen, dann ist das Minimum ein Jahr. Das liegt daran, weil die Freiwilligen, die werden recht schnell zu Bezugspersonen für die Kinder. Und da wollen wir vermeiden, dass sich diese Bezugspersonen so schnell ändern. Ja, man braucht auch eine gewisse Zeit, bis man überhaupt mal in so einem Land ankommt, sprachlich, kulturell. Ja, häufig gibt es den berühmten Kulturschock. Man braucht einfach eine Weile, bis man dort dann auch ankommt und auch wirklich Hilfe leisten kann. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie gesagt, für die Kinder, die dann Bindungen entwickeln und da wollen wir nicht, dass die so häufig wechseln, die Bezugspersonen. Also von daher ist es jetzt für Ihren Sohn, der gerade das Abitur hat, ist es jetzt nicht möglich, mit 2-3 Monaten da rüber zu gehen.
Okay, gut. Vielen Dank.
Mhm,
alles Gute, Gottes Segen.
Ja, vielen Dank Ihnen auch, Frau Metzler.
Wiederhören.
Auf Wiederhören. Ja, danke für diese Frage. Das beantwortet sicherlich auch gleich viele Fragen von unseren Hörern. Und natürlich sind Sprachkenntnisse schon auch wichtig, dass man Spanisch spricht.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch Bedingung, bevor man ausreist. Man muss jetzt nicht fließen können, das geht dann drüben, aber man muss gewisse Grundlagen haben, weil das einfach sonst wird sehr, sehr schwierig. Es kommt auch immer ein bisschen drauf an, was man macht. Wir haben sehr viele Freiwillige, die aus dem medizinisch-therapeutischen Bereich kommen. Da muss man natürlich auch die Sprache können. Das ist schon eine wichtige Bedingung, ja.
Dankeschön. Eine weitere Hörerin ist in der Leitung, auf die ich mich freue, aus Nordrhein-Westfalen. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Yes. Ich bin aufgeregt, da ich das erste Mal anrufe. Und ich höre den Sender sehr gerne. Und ich freue mich, dass ich heute die Lebenshilfe eingeschaltet habe. Ich habe nämlich vor einigen Tagen Post bekommen mit dem Bild von dem Pater von der 10-jähriger Todestag. Und ich wusste nicht mehr oder nicht bekannt, das ist 1954, das ist mein Firmenjahr, ja, gegründet wurde. Und da bin ich so froh, dass ich jetzt eine Verbindung habe, da ich eine Spenderin bin. Und ich freue mich einfach, jetzt noch mehr in meinem alten Kopf zu haben, die Verbindung. Das war es auch schon. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke schön. Und das zeigt auch wieder, dass wirklich, wenn man voneinander weiß, dass das miteinander verbindet, man kann jetzt Post, die von Hilfswerken kommt, kritisch sehen. Man kann aber auch sagen, ja, durch Post, durch E-Mails, durch Telefonanrufe, durch Radiosendungen wie diese bleiben wir in Verbindung. Herr Seeger, wonach wählen Sie aus, wie Sie mit Ihren Spendern, mit Ihren Förderern in Verbindung stehen?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie denn die Menschen zu uns kommen. Wir haben früher, das meiste sind einfach, indem wir Briefe rausgeschickt haben an die Menschen. Und da haben wir eben häufig, wie das so ist, uns Adressen besorgt. Man kann ja Adressen mieten. Und das heißt, da lief eigentlich alles sehr, sehr stark über die Briefe. Das läuft auch heute noch sehr, sehr viel über die Briefe. Aber natürlich im Zeitalter der E-Mails wird auch immer mehr per Newsletter gemacht. Es gibt ja auch viele jüngere Leute. Es gibt inzwischen auch viele ältere Leute, die E-Mails schreiben, die E-Mails empfangen, die im Internet sind. Das mischt sich da so im Laufe der Zeit durch. Wir versuchen natürlich auch, Kontakte zu halten, über das Telefon Kontakte zu machen. Da haben wir insgesamt natürlich viel zu viele Menschen, die NPA helfen, um mit denen alle telefonisch sprechen zu können. Deswegen bieten sich natürlich Briefe und E-Mails an. Wir machen auch gelegentlich die eine oder andere Veranstaltung, wo wir natürlich auch Menschen, die uns unterstützen, aber auch neue Leute einladen, NPH kennenzulernen, Kontakte zu halten, Kontakte aufzubauen.
Padre Watsons Anliegen war es, jedes Kind so anzunehmen, wie es ist, bedingungslos zu lieben. Frau Fechler hat eben was Schönes gesagt, das habe ich mir gleich aufgeschrieben. Die Kinder werden zur Selbstständigkeit erzogen, indem man sie selbstständig arbeiten lässt. Das heißt ja auch, die Gaben, die Gott in ein Kind gelegt hat, die werden gefördert, die werden herausgekitzelt. Man traut den Kindern etwas zu. NPH sieht sich als eine große Familie, als eine christliche Familie, die Sicherheit und Geborgenheit schenken möchte. Vielleicht lassen Sie uns noch mal teilhaben, damit uns die Kinder nahe kommen, von einzelnen Projekten, aber auch von einzelnen Kindern und besonders auch vielleicht von Kindern, wo Sie sagen, ja, das sind uns jetzt auch wichtige Mitarbeiter, weil Sie das, was Sie erlebt haben bei NPH, das, was Sie auch durch Padre Watson, der Same, der durch die Person Padre Watson, der ja ein Christ war, ein Priester, der in ihn hineingelegt wurde, dieser Same ist aufgegangen.
Ja, definitiv, Frau Böhler. Die Frau in dem Beitrag von der Frau Fechler, da steckte so viel drin, dass wir die Sendung noch verlängern müssten, wenn ich da überall drauf eingehen wollen. Aber Sie haben völlig recht, das Beispiel hat sozusagen Schule gemacht innerhalb von NPH und es ist heute tatsächlich so, dass wir ganz, ganz viele ehemalige Waisenkinder haben, die jetzt bei NPH mitarbeiten, in verschiedensten Funktionen, sei es in der Kinderbetreuung oder der Direktor der Dachorganisation NPH International in Mexiko, Miguel Venegas, ist selbst ein ehemaliges Waisenkind aus Mexiko. Wir haben, ich habe es vorhin extra nochmal nachgezählt, in 5 von unseren 9 Kinderdörfern sind ehemalige Waisenkinder die Direktoren. Ja, aber auch sonst in vielen anderen Funktionen. Wir haben einen Chirurgen, wir haben in Honduras gibt es ein Chirurgiezentrum, das für die Nachbarschaft auch arbeitet. Da ist also einer unserer Kinder ist da der leitende Chirurg. Wir haben eine Anwältin, die die eine erfolgreiche Anwältin ist, auch wiederum in Honduras, die speziell gemeinnützige Organisationen, kirchliche Einrichtungen etc. als Rechtsanwältin berät zu sehr günstigen Konditionen, die sich sonst einfach einen Rechtsbeistand so in dem Maße nicht leisten könnten. Da gibt es inzwischen bei den über 18.000 Kindern so viele, aber wie gesagt auch ganz in der Kinderbetreuung, in der Gärtnerei, in der Landwirtschaft, wo auch immer. Mhm. Da sind sehr, sehr viel. Und ich glaube, es liegt zum Teil auch mit daran, ja, dass es eben wie eine große Familie ist, dass NPH eine große Familie ist. Und die Frau Fächler hatte es angesprochen, eine Besonderheit bei NPH ist auch noch, dass die Kinder ja von Anfang an mitarbeiten müssen. Also auch kleine Kinder haben schon kleine Aufgaben, weil wir ihnen da einfach auch schon vermitteln, dass, ja, wir wissen ja auch, wie das so ist, wenn man alles einfach umsonst bekommt, alles serviert bekommt, hat es vielleicht nicht den Wert, wie wenn man sich selbst einbringen muss. Und das müssen die Kinder von Anfang an und auch zum Beispiel, wenn sie ihre Ausbildung beendet haben, sei es jetzt eine Berufsausbildung, sei es ein Studium, dann arbeiten die ja noch 1 bis 2 Jahre im sogenannten Familienjahr bei NPH mit. Da können sie dann wohnen, bekommen ihr Essen, bekommen aber das kein Geld, arbeiten damit, um wieder der NPH-Familie etwas zurückzugeben von dem, was sie denn auch bekommen haben. Und das finden wir auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und wie man hört, beeindruckt es ja auch die Leute, die das schon kennengelernt haben.
Sie nehmen Waisenkinder auf, im weitesten Sinne Sozialwaisen, Kinder, die einfach zu Hause nicht bleiben können, aus den unterschiedlichsten Gründen. Inwiefern wird denn die gesamte Familie gefördert, wenn Sie ein Kind aufnehmen? Haben Sie dann Kontakte zu deren Ursprungsfamilie und fängt vielleicht die Mama oder der Vater sogar auch an zu arbeiten oder macht nochmal eine Ausbildung auch bei Ihnen? Also mich interessiert jetzt das soziale Umfeld von einem Kind noch.
Genau. Also zunächst mal ist es so, dass wir, wenn es mehrere Kinder gibt, nehmen wir im Normalfall zwingend alle Kinder einer Familie auf, um einfach auch die Geschwisterbande zu stärken, um nicht dann Familiengeschwister wieder auseinanderzureißen. Das ist sicherlich auch so eine Besonderheit.
Familie ist also ganz wichtig, der blutliche
Zusammenhalt. Genau, gerade für die Kinder, die zum Beispiel ihre Eltern verloren haben, wenn dann wenigstens noch die Geschwister noch zusammen sind. Dass wir einzelne Kinder bekommen, das ist relativ selten, weil sich natürlich einzelne Kinder hervorragend eignen für Adoptionen. Ja, das heißt, Einzelkinder, die keine Eltern mehr haben, die werden ganz, ganz häufig in Adoptionsprogramme kommen, weil die sich natürlich leichter vermitteln lassen. Wenn man jetzt aber sagt, da ist eine Familie mit 5 oder 7 Kindern von 3 Jahren bis 17, die kriegt man nirgends anders unter, sage ich mal. Da gibt es keine Adoption dafür, keine Pflegefamilie. Und das sind dann natürlich dann auch genau die. Das heißt, die meisten Kinder bei uns haben doch Geschwister, haben sogar zum Teil sehr, sehr viele Geschwister. Mhm. Das ist auch eine Sache, die sich im Laufe der letzten Jahre geändert hat. Hat man früher insgesamt in der Pädagogik mit Waisenkindern noch gedacht, es ist gut, den Kontakt zu Verwandten, wie auch immer, abzuschneiden, dass die Kinder dann sagen, das ist jetzt meine neue Familie und nur die, ist man inzwischen da schlauer geworden und hat festgestellt, dass es für die Kinder ganz, ganz wichtig ist, sofern noch Verwandte da sind, auch den Kontakt zu diesen Verwandten zu haben, auch wenn zum Beispiel die Mutter oder der Vater das Kind misshandelt hat. Ja, und deshalb gibt es jetzt in allen unseren Einrichtungen, allen unseren Kinderdörfern Besuchertage, Besuchstage, das sind meistens 4 Tage im Jahr, wo die Verwandten kommen können ins Kinderdorf und die Kinder besuchen können. In einigen Ländern ist es auch inzwischen so, dass zum Beispiel in den Ferien, wenn das familiäre Umfeld so einigermaßen intakt ist noch, dann durchaus auch mal ihre Mutter oder ihren Vater oder die Oma auch mal besuchen können und dort auch zum Beispiel dann ein paar Tage Ferien machen können. Also auch das gibt es inzwischen und das ist nicht immer ganz einfach emotional, weil, ja, wenn man sich das so vorstellt, kommen dann, ich habe auch selbst schon Besuchertage miterlebt, dann kommt die, sagen wir mal, die Verwandte oder die Mutter kommt dann ins Kinderdorf, die hatten eine schwierige Beziehung, aber trotzdem ist natürlich die familiäre, die Blutsbande ist ja da, die ist ja stark und dann geht die Mutter wieder weg. Das ist vorher, während, nachher kann das emotional sehr schwierig sein für alle, aber es ist sicherlich wichtig und wir thematisieren das auch mit den Kindern. Wo kommen sie her? Aus welcher Familie kommen sie? Warum sind sie denn bei NPH? Das ist ja auch eine ganz wichtige Frage für Kinder, die dann wissen, okay, da gibt es ja doch irgendwo eine Mutter. Warum bin ich nicht bei der? Warum bin ich bei NPH? Und das müssen wir auch ganz offen ansprechen.
Das heißt, auch Traumaarbeit ist wichtig, weil das fragen sich ja jeder Mensch, wo sind meine Wurzeln? Warum kann ich nicht in der Geborgenheit meiner Familie sein? Und vor allen Dingen, wie Sie sagen, wenn dann doch Alkohol mit im Spiel war oder eben einfach Überforderung und dann auch Gewalt, ja, das hinterlässt schon Spuren in jedem Menschen, egal wo er lebt. Wir stellen Ihnen heute die Arbeit von NPH vor. Anlass der Sendung ist der 10. Todestag des Gründers von unseren kleinen Brüdern und Schwestern des US-Amerikaners Padre Watson. Er ist Diözesanpriester, amerikanischer Diözesanpriester gewesen und ist nach Mexiko entsandt worden, dort in einem kleinen Dorf eine Gemeinde zu übernehmen. Und als ein kleiner Junge Geld aus dem Opferstock gestohlen hat, hat er gemerkt, dass sie Barmherzigkeit ein Gesicht zu geben ist und er hat dieses Kind aufgenommen. Dann kam der Richter wohl einige Wochen später und hat ihm noch weitere Kinder gebracht, die einfach ja, ohne Familie, ohne Halt auf den Straßen Mexikos leben. Inzwischen gibt es in 9 Ländern Kinderdörfer: Haiti, Dominikanische Republik, in Guatemala, Nicaragua, Peru, Bolivien, Honduras, um einige zu nennen. Wir stellen Ihnen heute die Arbeit von NPH auch stellvertretend vor für alle Missionswerke, für alle Einrichtungen auch, die es auf der ganzen Welt gibt, die sich um die Bildung von Kindern kümmern. Kinder sind unsere Zukunft, auch im Rahmen der Globalisierung und der vielen Nachrichten, die auch auf uns einströmen, weitet sich unser Blick hinaus über den Tellerrand unsere Familie, den Tellerrand unseres Dorfes, unserer Stadt, unseres Landes. Und so richten wir heute unseren Blick zu den Kindern, den Straßenkindern, den Waisen, den Halbwaisen, den Sozialwaisen Lateinamerikas. Im Gespräch bin ich mit Herrn Seeger, Heiko Seeger, Geschäftsführer von NPH Deutschland. Herr Seeger, die Sendung hat als Aufhänger den 10. Todestag von Padre Watson. Wir haben schon davon gesprochen, dass sich NPH, unsere kleinen Brüder und Schwestern, als eine Familie sieht. Es wird von NPH-Familie gesprochen. Wie begeht die NPH-Familie diesen 10. Todestag?
Ja, sind alle miteinander vereint im Gedenken an Padre Watson, sei es hier bei uns im Büro. Wir werden hier bei uns eine kleine Gedenkfeier machen, wo wir uns dann auch ihn noch erinnern. Da werden wir so auch ein bisschen noch in dem Fundus, den er uns hinterlassen hat, an Weisheiten, an seiner Philosophie, uns da noch ein bisschen auch immer wieder auch dran erinnern. Das machen wir regelmäßig. Und natürlich wird er in den Kinderdörfern, gibt es natürlich die Messen, gibt es ja auf jeden Fall die Gedenkmesse und dann die Feiern natürlich, weil ja Padre Watson auch 10 Jahre nach seinem Tod ist er noch sehr präsent in den Kinderdörfern, auch bei den Kindern, die ihn ja gar nicht mehr kannten. In den 10 Jahren sind ja viele neue Kinder gekommen. Aber er ist da tatsächlich immer noch sehr präsent. Und natürlich gibt es in Mexiko, wo alles anfing, in Cuernavaca und in Miacatlán gibt es natürlich die große Feier. Und dort werden speziell in Mexiko werden sehr, sehr viele, werden Hunderte von ehemaligen, hauptsächlich mexikanischen Waisenkindern erwartet, die dann auch mal wieder zurückkommen, um mit der Familie dem Tod des Vaters zu gedenken. Mhm. Und das finde ich auch nochmal so eine schöne Sache. Padre Vossen wurde ja auch immer mal wieder gefragt, wie seine Beziehung denn zu den Kindern ist. Und er sagt dann immer, ja, ich bin ihr Vater. Und natürlich war dann so die Interpretation, naja, sie meinen, sie sind so die Vaterfigur für die Kinder. Aber das hat gar nicht Vater Vossen entsprochen. Padre Vossen hatte immer gesagt, das sind meine Kinder. Das sind nicht wie meine Kinder, es sind meine Kinder. Und er mochte auch das Wort Figur, das Wort Vaterfigur nicht, sondern er wollte gar kein Ersatz sein. Und das war tatsächlich so. Ich kenne ja, wie gesagt, viele Kinder und die haben den immer als Vater empfunden. Und ich habe ihn ja auch erlebt mit den Kindern. Ich war mehrfach mit ihm zusammen in Kinderdörfern in Lateinamerika unterwegs und habe das erlebt, wie die Kinder auf ihn zugegangen sind, wie er auf die Kinder zugegangen ist, was da für ein inniges, schönes Verhältnis war. Und was ihn ausgezeichnet hat, und das, denke ich, ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, Sie haben vorhin auch angesprochen, die vielen Konflikte auf der Welt und die vielen Missstände, die es heutzutage gibt. Er war Meister im Verzeihen. Also gerade natürlich gegenüber den Kindern. Und ich erinnere jetzt nochmal an die Gründung. Er hat einen, der seine Kirche bestohlen hat, den hat er nicht verurteilt, sondern er ist hingegangen zu ihm und hat gesagt, wie kann ich dir helfen? Jetzt stellen wir uns mal vor, dass wir in unserer heutigen Welt, egal wo, in den vielen Konfliktherden, in den vielen Problemen, die es gibt, wenn wir nicht zurückschießen würden, sei es verbal oder mit Waffen, sondern wir würden denjenigen, der uns etwas Böses tut, würden wir fragen, wie kann ich dir helfen? Das finde ich einen ganz faszinierenden Gedanke, den Padre Vossen hier vorgelebt hat. Das Padre Vossen ist auch ein Vermächtnis, das er uns mit auf seinen Weg gegeben hat. Zu verzeihen, anderen Menschen zu helfen, selbst wenn sie uns etwas Böses getan haben. Und das geht ja auch wieder ganz auf seine biblischen Wurzeln mit zurück, natürlich auch letztendlich seine Feinde zu lieben.
Und das überträgt sich, diese Haltung, auch auf die Kinder, die dann auch besser ihren Lebensweg annehmen können, dass sie jetzt in einem Waisenhaus, familiär geprägten Waisenhaus, zwar aufwachsen, aber dennoch fernab vielleicht vom geliebten Zuhause oder auch weniger geliebt, je nachdem, wie die Umstände waren. Jetzt hat sich noch eine Hörerin gemeldet. Sie hat angerufen, und zwar aus Rheinland-Pfalz, aus Preisig. Die Frau Konrad, grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott. Ja, ich habe nur zwei kurze Fragen. Und zwar habe ich bis jetzt, entweder habe ich es nicht mitgekriegt oder was, die Abkürzung NPH, was heißt das?
Die Abkürzung NPH, das kommt aus dem Spanischen von Nuestros Pequeños Hermanos. Und das heißt zu Deutsch eben unsere kleinen Brüder und Schwestern.
Ach so, ja, dann, das habe ich nicht mitgekriegt. Mhm. Und dann habe ich noch eine kurze Frage, und zwar, das erinnert mich alles sehr an diese SOS-Kinderdörfer, weil ja, das sind auch Pflegemütter mit 7 Kindern ungefähr. Und was ist bei Ihnen anders?
Ja, es gibt mehreres, was bei uns anders ist. Einmal haben wir natürlich tiefe christliche Wurzeln, durch das, dass wir ja von dem Padre Vossen gegründet wurden. In der Arbeit, in dem Leben mit den Kindern sind bei uns die Gruppen etwas größer. Das sind, wie gesagt, bei SOS sind es meistens so 8, höchstens 10 Kinder. Bei uns sind es im Normalfall dann inzwischen 16 Kinder für 2 bis 3, ich sage jetzt mal Mütter oder Väter, die da arbeiten. Ansonsten ist eben vieles noch anders, zum Beispiel welche Kinder aufgenommen werden. Wir haben inzwischen einen ganz hohen Anteil an schwer behinderten Kindern, einen hohen Anteil an HIV-positiven Kindern, wo andere Organisationen, zum Beispiel auch SOS Kinderdorf, sagt, das sind jetzt nicht die Kinder, die wir nehmen. Und ich sage das manchmal so, dass zu NPH kommen häufig die Kinder, die sonst keiner mehr will, also keine andere Organisation die in keine Pflegefamilien oder Adoptivfamilien kommen können, die sind dann bei uns. Ich denke, das sind mal so ganz wichtige Unterschiede. Und wie gesagt, dass wir zum Beispiel zwingend alle Kinder einer Familie aufnehmen, alle Geschwisterkinder, wo sich andere Organisationen dann sagen, ja, der ist jetzt schon 16, der ist uns schon zu alt. Oder das behinderte Kind nehmen wir nicht, das AIDS-infizierte Kind nehmen wir nicht. Da machen wir keine Unterschiede. Wir nehmen dann alle Kinder an und nehmen die auch ganz im Sinne von Padre Vossen und auch der von der göttlichen Liebe gesehen bedingungslos an.
Ja, danke für Ihre Antwort. Wiederhören.
Sehr gerne, auf Wiederhören.
Dankeschön, Frau Konrad. Ja, es ist jetzt 11:03. Ich sehe, wir haben noch eine Hörerin, einen Hörer in der Leitung, aber ich kann sie leider nicht mehr auf Sendung nehmen. Ich bedanke mich für jeden, der zugehört hat, der sich jetzt interessiert hat für NPH, für die Arbeit von unseren kleinen Brüdern und Schwestern. Dankeschön, Herr Segerer, dass Sie uns auch so mitgenommen haben, wieder nach Lateinamerika in das Werk von Padre Vossen. Vielleicht noch einen Ausblick auf die Zukunft.
Ja, die Zukunft bringt sicherlich viele Veränderungen mit sich. Es ist so, dass im Zeitalter der Globalisierung natürlich die Einflüsse von außen sehr, sehr stark zunehmen. Sei es, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, von Regierungen, die teilweise durchaus auch andere Programme für Kinder in Not zumindest mal im Kopf haben, inwiefern die dann eben umgesetzt werden können, ist fraglich. Dann ist der Ausblick, der uns auch besorgt, ist die Sicherheitslage in den Ländern. Das gerade in Lateinamerika, das hat massiv zugenommen. Honduras und El Salvador gelten als die gefährlichsten Länder weltweit mit der höchsten Mordrate. Da sind auch in den letzten 2 Jahren sind auch 4, 5 Mitarbeiter von uns Opfer von teilweise tödlichen Angriffen geworden. Mhm. Das macht die Arbeit natürlich sehr, sehr viel schwieriger. Und natürlich ist die Finanzierung immer ein Problem. Das Geld wird knapper. Es gibt leider in Deutschland immer weniger Menschen, die für, ich sag mal so, tägliche Bedarfe spenden. Die Deutschen sind sehr, sehr großzügig, wenn es um Katastrophen geht. Erdbeben in Nepal letztes Jahr zum Beispiel. Da wird sehr, sehr viel gespendet. Aber wir brauchen ja für die tägliche Versorgung der Kinder brauchen wir ja Geld. Das tägliche Essen, die Medizin, die Schulbildung etc., da gibt es leider in Deutschland immer weniger Menschen, die da helfen.
Dankeschön
vielleicht
für diese Ausblick. Wir haben nur noch 2 Minuten.
Richtig, ja, Frau Böhler. Kurz. Genauso auch als Dankeschön an die Hörer, die zugehört haben. Oder auch, wir haben ja auch viele unter den Hörern, die uns auch ja unterstützen mit Patenschaften, Spenden. Und ja, da wollte ich einfach auch noch mal kurz den Bogen schließen zu Padre Vossen. Auch ein Teil seiner Philosophie ist ja auch das Teilen, dass die Kinder lernen zu teilen. Ja, weil er sagt, ein Mensch kann nur glücklich sein, wenn er auch teilt. Und das finde ich jetzt ganz besonders. Auch ein Teil, ein ganz wichtiger Teil des Teilens ist auch das Gebet. Weil wir glauben fest daran, dass das Gebet eine Handlung ist, eine gute Tat für einen anderen Menschen zu vollbringen und diese Tat auszuführen. Das ist auch ein Akt der Barmherzigkeit vor Gott und für andere. Und das wäre was, das fände ich schön. Und da freue ich mich, wenn möglichst viele der Hörer und Hörerinnen auch die Kinder von Padre Vossen und Padre Vossen auch speziell an seinem Todestag in ihre Gebete einschließen.
Und der Todestag ist jetzt am kommenden Dienstag, am 16. August 2006 ist er von uns gegangen. Dankeschön, Herr Seger. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, und vereinen wir uns im Gebet, beten wir für die Kinder dieser Welt, für die Kinder, die Heimat gefunden haben bei NPH, für alle Mitarbeiter. Dankeschön. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, jetzt kommen einige Ansagen, wenden Sie sich doch gerne an den CD-Dienst. Man schickt Ihnen gerne einen Mitschnitt zu. Sind Sie neugierig geworden auf das Buch über oder von Padre Vossen, dann wenden Sie sich an den Hörerservice. Ich werde die Daten dazu noch ins Internet stellen, auch auf www.horeb.org.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.